So, ich dachte, ich versuche es heute mal wie die Elfriede mit dem Tablet, ne? Wusstet ihr schon, dass euer Pastor zaubern kann? Ha, ich zeig's euch. Achtung, Achtung, gleich wird's spannend. So. Also, ich bringe jetzt diesen Luftballon, der normalerweise runterfällt, zum Schweben. Oh, zu wenig. Sitzt meine Frisur noch? Oh. Aber ich habe es euren Gesichtern angemerkt. So wirklich ganz vom Hocker gerissen hat euch dieses Zauberstück ja nicht. Na, wahrscheinlich seid ihr, also soll ihr es nicht irgendwie in den falschen Hals geraten, aber vielleicht seid ihr dafür ein wenig zu alt. Denn meine Kinder, die hätte das noch sehr verzaubert. Als Kind sieht man die Welt wahrscheinlich gar nicht so anders, wie wir Erwachsene es tun, aber man versteht die Zusammenhänge noch nicht ganz so sehr oder noch nicht ganz so tief. Wir haben alle diesen Luftballon gesehen, der zumindest beim zweiten Versuch der Schwerkraft für wenige Sekunden getrotzt hat und eben dann erst später auf den Boden geflogen ist. Für den einen ist das zauberhaft und unerklärlich. Andere wissen darum, dass ich den Luftballon mit dem Reiben über meine Haare, mit die ich mir meine Frisur verstrubbelt habe, elektrostatisch aufgeladen habe und der Luftballon mit dieser Ladung regelrecht an meiner Hand und so auch an der Decke oder an anderen Gegenständen geklebt ist. Das Wissen darum mindert vielleicht nicht unbedingt die Bewunderung um das physikalische Phänomen, aber die Bewunderung ist auf einer anderen Ebene. Man blickt etwas mehr hinter die Kulissen, versteht ein wenig mehr, aber wahrscheinlich auch da nicht alles. Und so stelle ich mir das mit dem heutigen Bibeltext vor, wenn es da heißt, alle sehen, aber nicht alle werden verstehen. Das Wissen lässt tiefer sehen, das Wissen erlaubt einen Blick hinter die Kulissen. Aber vielleicht sollte ich von vorne anfangen. Wir sind im Johannesevangelium, Kapitel 14. Jesus ist noch unter seinen Jüngern. Er ist noch nicht gestorben, aber er weiß schon drum. Die Geschehnisse um das Passafest, seine Verurteilung, seine Hinrichtung, welcher wir ja an Ostern gedenken, steht kurz bevor. Er weiß das. Er spürt das regelrecht. Bald wird er nicht mehr da sein. Bald wird sein Weg enden und dann wird er nicht mehr auf der Erde sein. Nicht mehr bei seinen Jüngern, seine Jünger, mit denen er bald 3 Jahre unterwegs war. 3 Jahre, 36 Monate, 156 Wochen oder fast 1100 Tage. Eine ganz schön lange Zeit, eine wichtige Zeit. Denn in diesen vielen Tagen und Wochen, da hat Jesus seinen Jüngern etwas Wichtiges mitgegeben. Sein Erbe, möchte man sagen, sein Vermächtnis. Die Jünger sollen nun, da er bald gehen wird, seinen Auftrag weiterführen, sollen das, was er angefangen hat, weitertragen. Die gute Botschaft, das Evangelium, die Nachricht, dass Gott jeden einzelnen Menschen liebt. Jeden einzelnen so sehr, dass dieser Liebe nichts im Wege stehen kann, nicht einmal der Tod. Das sollen seine Jünger weiterführen, weitergeben. Eine ganz schöne Herausforderung, oder? 12 Jüngerchen, die eine weltverändernde Botschaft in die Welt tragen sollen. Und Jesus ist sich dessen bewusst, dass diese Aufgabe für seine Jünger nicht leicht wird. Er kennt sie recht gut von diesen 3 Jahren, seine Pappenheimer, die einen vorlaut und vorschnell, die anderen schüchtern und leise, die einen unbedacht und aktionistisch, die anderen grüblerisch und träge. Ja, er kennt sie. und er liebt sie, so wie sie sind. Das ist doch eine der bewundernswerten Eigenschaften bei Gott. Wir Menschen, wir lieben auch andere Menschen. Doch dann und wann gibt es auch da Enttäuschungen. Ich hätte nie gedacht, dass du so sein könntest. Das hätte ich nie von dir erwartet. Hätte ich damals gewusst, dass du so wirst, hätte ich mich nie auf dich eingelassen. Wir Menschen, wir täuschen uns manchmal im Gegenüber. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass wir unsere Erwartungen und Hoffnungen auf den anderen projizieren und dieser sie nicht erfüllen kann. Egal wie rum das End vom Lied ist, wir sind vom anderen enttäuscht, enttäuschen andere. Das liegt ja auch schon im Wort selber. Enttäuschung. Täuschung wird aufgehoben, aber bei Gott ist das nicht so. Ganz einfach, weil Gott von uns nicht getäuscht wird. Gott kennt uns durch und durch. Jede Regung, jedes Gefühl, jeder Gedanke, die guten, die wir mögen, die wir gerne nach außen zeigen und auch weiter pflegen, aber eben auch die Gedanken und Gefühle, die Emotionen und Sehnsüchte, die wir an uns nicht so mögen, die wir am liebsten verschweigen, unsere Wut, unsere Eifersucht, unseren Zorn, unseren Ärger. Gott sieht sie in uns und er liebt uns trotzdem. Mit allem, was du bist, mit all dem, was dich ausmacht, liebt Gott dich genauso, wie Jesus seine Jünger geliebt hat, seine Pappenheimer geliebt hat. Und weil er seine Pappenheimer so sehr liebt, sorgt er sich auch um sie, sogar über seinen Tod hinaus. Und so heißt es in Johannes 14, die Verse 16 bis 18. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht, ihr kennt ihn. Wenn er bleibt, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Weil Jesus sich um die Seinen sorgt, versorgt er die Seinen. Er schickt ihnen jemand, der ihnen beisteht, auch wenn er nicht mehr da ist. Daher auch das passende Wort. Jesus schickt hier den, Achtung, griechisch, Parakletos. Luther übersetzt es mit Tröster. Ich will euch ein Tröster sein. Ein tolles Wort, ein starkes Wort, welches heute aber vielleicht etwas abgedroschen und einseitig klingt. Der Tröster, der tätschelt die Hände, der wischt eine Träne weg. Ja, das tut der Parakletos durchaus und das ist auch wichtig. Aber diese Übersetzung ist doch etwas passiv, wenn wir anschauen, was das Wort noch alles bedeuten kann. Der Parakletos steht nicht nur für Tröster, sondern auch für Beistand, für Helfer, Anwalt oder Stellvertreter. Jesus schickt hier jemanden, der an seiner Stelle stehen soll, jemanden, der seinen Platz einnehmen soll, seine Aufgabe übernehmen soll, jemand, der den Jüngern beisteht, jemand, der ihnen hilft, der ihnen auch in schweren Zeiten tröstet, aber auch als Anwalt sie aus misslichen Lagen herauspaukt. So jemand schickt Jesus hier, so jemand soll seinen Platz einnehmen. Und angesichts der Tatsache, dass wir ja heute Pfingsten feiern, sollte es den etwas Bibelbewanderten unter uns jetzt keine allzu große Überraschung sein, dass dieser Parakletos, dieser Beistand und Helfer, der Heilige Geist ist. Der Heilige Geist, dessen Ausgießung wir vor fast 2000 Jahren heute wieder feiern. Der Heilige Geist, der seit damals wirkt und an Jesu Stelle heute hier auf der Erde ist. Denn das, was Jesus seinen Jüngern damals versprochen hat, das können wir heute, hier und jetzt für uns in Anspruch nehmen. Jesus hat uns einen Beistand geschickt. Der Heilige Geist, der dich und mich begleitet, der dir und mir jeden Tag nahe ist, der tröstet, wenn wir leiden, der hilft, wieder herauszukommen, der uns das Gefühl von Nähe und Angenommensein gibt. Und ich bin mir sicher, das kennt jeder von uns. Wenn es einem warm ums Herz wird oder wenn es irgendwie kribbelt oder wenn man merkt, das wird gut, auch wenn es gerade schwer ist. Da ist etwas in dir und mir, denn wir tragen den Heiligen Geist in uns. Er begleitet uns und vielleicht oder besonders auch gerade dann, wenn wir ihn eben nicht spüren, wenn wir das Gefühl von Leere in uns haben. Denn das war Jesu Idee, die er hatte. Wenn er geht, soll diese Leere nicht bleiben, dann wird der Heilige Geist seinen Platz einnehmen. Aber heute wollen wir noch etwas tiefer einsteigen und wollen eine weitere Seite des Heiligen Geistes beleuchten, welche besonders hier in unserer Bibelstelle aufgezeigt wird. Und dazu lesen wir weiter, Kapitel 14, Abvers 23 folgende. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und ihr werdet zu ihm kommen und bei ihm und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Denn das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und mich fasziniert vor allem hier der letzte Abschnitt. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist wird uns alles lehren und uns an alles erinnern, was Jesus gesagt hat. Was für eine starke Aussage da drin steckt, ein starkes Versprechen. Mir kommt hier gleich eine andere Bibelstelle von Paulus in den Sinn, aus seinen Briefen. Dort schreibt er, die Schrift Gottes, also die Bibel, ist geistgewirkt. Im Griechischen heißt das Theopneustos. Und wenn wir diese beiden Stellen zusammenbringen, dann steckt da eine, wie ich finde, geniale und mutmachende Botschaft dahinter. Wir haben die Bibel. Und darin ist Gottes Wort überliefert. Was die Bibel aber zum Wort Gottes macht, sind nicht die Buchstaben und nicht die Worte. Wir glauben nicht an ein heiliges Buch, welches vom Himmel gefallen ist. Und auch nicht an ein Buch, welches irgendwie Wort für Wort diktiert wurde und die damaligen Autoren damals zu einer reinen Schreibmaschine degradiert hat. Nein, was die Bibel zu einem besonderen Buch macht, das steckt viel tiefer. Das ist geheimnisvoller. Es ist der Heilige Geist. Wenn Paulus sagt, die Schrift ist geistgewirkt, dann wirkt der Heilige Geist in ihr. Der Heilige Geist, der laut den Worten Jesus uns alles lehrt und uns an alles erinnert. Es ist ein dynamischer Prozess, der da passiert ist. Schon beim Aufschreiben damals, bei den Evangelisten, bei Paulus, bei den ganzen Autoren, da war der Heilige Geist da. Hat die Menschen inspiriert. Da steckt sogar im Wort drinnen, inspiriert. Inspirare heißt eingegeben, vom Geist eingegeben. Beim Aufschreiben hat der Heilige Geist Menschen inspiriert, ihnen geholfen, sich zu erinnern, die richtigen Worte zu finden. Und dabei ist die Bibel entstanden. Vielleicht etwas abgekürzt, ich gebe es zu, da waren noch ein paar Zwischenschritte dazwischen, aber so hat es angefangen. Und jetzt halten wir die Bibel in der Hand. Das inspirierte Buch, das Buch, bei dem Gott und Mensch zusammengewirkt haben, wo der Geist reingewirkt hat, um uns an Christus und die gute Nachricht zu erinnern. Und beim Lesen geht das Ganze weiter. Denn die Bibel soll kein historisches Dokument sein, sondern ein Buch des Lebens. Es soll gelesen werden. Und wenn wir es lesen, passiert genau dasselbe noch einmal, dasselbe Wunder. Der Heilige Geist, der beim Schreiben inspiriert hat, der inspiriert auch beim Lesen. Wenn wir die Bibel lesen, ist der Heilige Geist bei uns am Wirken. Er wirkt in uns, erklärt uns die Schrift, lehrt uns, was da drin steht. Das ist wie Google Translate, ein ständiges Übersetzungsprogramm, wo im Hintergrund läuft, auch wenn dieses Übersetzungsprogramm etwas Übung braucht. Wir haben vor kurzem im Glaubenskurs mittwochabends den Propheten Hosea gelesen. Und da gab es manche Fragezeichen in den Gesichtern, weil die Sprache doch etwas anders ist. Ja, das stimmt. Das kennst du vielleicht auch. Du hast die Bibel aufgeschlagen, hast was gelesen und irgendwie bist du im Nachhinein genauso schlau wie zuvor. Aber da dürfen wir wachsen, Stück für Stück hineinwachsen. Selbst ein Martin Luther soll gesagt haben, wenn ich eine Bibelstelle nicht verstehe, dann ziehe ich den Hut und gehe vorbei. Das finde ich beruhigend. Auch schon er hat wohl nicht ganz alles verstanden und er hat die Bibel immerhin übersetzt und damit aller Wahrscheinlichkeit nach mindestens einmal durchgelesen. Vielleicht geht es auch gar nicht so arg darum, was wir noch nicht verstehen, sondern darum, was wir schon verstanden haben. Und dass wir das, was wir verstanden haben, anfangen zu tun. Was der Heilige Geist in uns aufgeschlossen hat, das sollten wir tun. Und dann, glaube ich, wird uns noch mehr aufgetan. Stück für Stück werden wir die Bibel immer mehr verstehen. Das ist vielleicht so ein bisschen wie mit dem Beispiel mit dem Luftballon vorhin. Wenn wir die Bibel das erste Mal aufschlagen, sehen wir zwar die Worte, verstehen aber noch nicht so ganz die Bedeutung. Wir sehen ein Zauberstück und denken, wow, verstehen aber nicht, was dahinter steckt. Wenn wir uns aber darauf einlassen, wenn wir uns auf die Bibel einlassen, uns ihr aussetzen, immer wieder, lieber kleine Abschnitte dafür täglich, dann wird uns mit der Zeit der Heilige Geist die Bedeutung für die Bibel aufschließen. Wir fangen an zu verstehen, wir sehen hinter die Kulissen, beginnen die Zusammenhänge zu begreifen. Das mindert vielleicht nicht unbedingt die Bewunderung. Bei dem Luftballon verstehen wir auch nicht so ganz, wie das mit dieser Elektrostatik funktionieren soll, aber die Verwunderung, die vollzieht sich auf einer anderen Ebene. Für mich wird der heutige Bibeltext so zu einem Zuspruch und Anspruch zugleich. Der Bibeltext ist für mich ein Zuspruch, weil wir dankbar annehmen können, wie Jesus sich um uns kümmert. Er hat die Welt verlassen, aber er hat für einen Stellvertreter gesorgt. Der Heilige Geist, der Parakletos, der Tröster und Beistand, er geht mit. Mit dir und mir, jeden Tag. Manchmal spüren wir ihn, manchmal nicht. Und dennoch ist er da. Das ist der Zuspruch. Der Anspruch ist, dass wir uns aber auch von uns aus die Gegenwart des Heiligen Geistes suchen können. Ganz praktisch, indem wir die Bibel lesen. Ein Buch, welches uns an Jesus und seine gute Nachricht erinnern soll. Und wenn wir das tun, wenn wir uns der Bibel aussetzen, dann passiert Inspiration. Dann wirkt der Heilige Geist in dir und mir, bewirkt Einsicht und Verständnis. Das ist der Anspruch. Und in diesem Spannungsfeld zwischen Zuspruch und Anspruch dürfen wir jeden Tag aufs Neue die Spuren des Heiligen Geistes in unserem Leben entdecken. Gott helfe uns dabei. Amen.